Hallo und herzlich willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst in der Laurentiuskirche. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können an diesem besonderen Sonntag. Einem Sonntag, der irgendwie zwei Dinge zusammenbringt. Die Trauer und Besinnung und aber auch die Freude über unsere Hoffnung. Der Ewigkeitssonntag, wo wir nachher auch an die denken werden, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind, sie namentlich vorlesen werden und gleichzeitig uns bewusst machen, welche Hoffnung wir als Christen haben, dass wir Hoffnung haben auf ein Leben, das weitergeht, Hoffnung haben auf Ewigkeit bei unserem guten, liebenden Gott. Also ein Sonntag, der zwei Dinge zusammenbringt, indem wir in einer gewissen Spannung zwischen zwei Dingen stehen. Und diese Spannung, die erleben wir zusammen heute Morgen in dem Gottesdienst. Den feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte an der Stelle auch Hallo sagen an Kinder, die es da sind. Ein Kind sehe ich von hier aus. Ich weiß nicht, ob mehr Kinder da sind. Herzlich seid ihr eingeladen, wenn ihr wollt. Gleich mit der Amelie ist, glaube ich, da. Zur Kinderkirche rüber ins Pregitzerhaus zu gehen. Bei euch geht es heute um die Geschichte von Mose. Also da ging es, glaube ich, schon die letzten Wochen drüber. Und da geht es jetzt weiter. Und Mose passt gut auch zu unserem Gottesdienst, weil von Mose ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Der steht in Psalm 90. Psalm 90, der einzige Psalm, der Mose zugeschrieben wird. Da heißt es: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Bedenken, dass wir sterben müssen. Es gehört irgendwie dazu, dass wir Menschen verlieren und dass auch unser Leben irgendwann zu Ende geht. Und in diesem Wissen ist es gut, einen Halt zu haben. Einen festen Halt, den haben wir in Jesus Christus. Und davon singt das erste Lied, singen wir gemeinsam. In Christus ist mein ganzer Halt. Und die Kinder, die wollen, dürfen gerne dann mit der Amelie zur Kinderkirche gehen.
Thank you.
Wir beten gemeinsam den Psalm von Mose, den ich gerade schon angesprochen hatte, Psalm 90. Ihr findet ihn unter der Nummer 735. Und wir beten ihn wie immer im versweisen Wechsel. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und des Abends welkt und verdorrt.
Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin
wissen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre.
Und das daran köstlich scheint, ist auch nur vergeblich im Himmel, denn es fährt schneller dahin, als wir den davon.
Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wir beten weiter. Danke, Herr unser Gott, für diesen Sonntagmorgen. Danke für den Gottesdienst, den wir hier in Freiheit und Frieden feiern können. Danke für die Gemeinschaft, die du uns schenkst als Kirchengemeinde, für Gemeinschaft, die uns Halt gibt. Herr, du siehst, was uns heute Morgen bewegt. Du siehst diejenigen unter uns, die im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben. Siehst, wo uns Trauer immer wieder im Alltag begegnet. Und du siehst auch anderes, was uns bedrückt, wo uns Schulden, wo uns Last, wo uns verschiedene Dinge von dir abhalten oder sonst irgendwie Sorgen machen. All das wollen wir heute Morgen dir hinlegen. Ich bitte dich, nimm weg, was uns von dir abhält. Und richte du uns neu auf dich aus. Rühre unsere Herzen an und lass uns neu diese Freude, diese Hoffnung in dir erleben. Lass uns auftanken heute Morgen in unserem Glauben für unseren Alltag. Und so hör du uns, wenn wir jetzt in dem Moment der Stille all das vor dich bringen, was uns gerade bewegt. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Amen. Wir hören ein Stück des Kirchenchors. Wir wollen der Frage nach dem Tod nicht ausweichen. Wir wollen dabei die Hoffnung erfahren, die sich gründet in der Auferstehung Christi und sein Kommen erwartet. Wir hoffen auf den dreieinigen Gott, der als Vater uns Menschen in der Schöpfung den Atem des Lebens gab, der als Sohn sein eigenes Leben eingesetzt, hingegeben hat, um uns Leben zu ermöglichen, und der in der Kraft des Heiligen Geistes unter uns ist und durch den Tod hindurch in neues Leben führt. In dieser Hoffnung auf diesen Gott gedenken wir jetzt nochmal der Menschen, die im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Kirchengemeinde verstorben sind. Für jede und jeden von ihnen zünden wir hier am Taufstein eine Kerze an. Die Kerze, die ist ein Symbol, ein Zeichen für das Licht Jesu. Sein Licht leuchtet seinen Kindern auch in der Finsternis des Todes. In ihm haben wir Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Und die Kerzen stehen hier am Taufstein, und auch das ist ein Zeichen für die Zugehörigkeit der Menschen zu Gottes großer Familie. Sie sind mit der Taufe in Gottes Buch des Lebens geschrieben. Unsere Toten, sie sind nicht vergessen. Wir denken heute an sie, aber auch bei Gott sind sie in jedem Moment. Er sieht sie, er hat sie in seiner Hand. Wir glauben, dass er bei ihnen geborgen ist und sie das Leid dieser Welt jetzt nicht mehr tragen müssen, sondern bei Gott selbst Frieden haben. In dieser Hoffnung denken wir an die verstorbenen Gemeindeglieder aus Heiterbach. Michael Gutekunst starb im Alter von 57 Jahren. Elisabeth Weidelich, geborene Kern, starb im Alter von 96 Jahren. Karl Schuhen starb im Alter von 86 Jahren. Karl Rapp starb im Alter von 90 Jahren. Georg Schübel starb im Alter von 83 Jahren. Eugen Gutekunst starb im Alter von 79 Jahren. Friedemann Kaub starb im Alter von 64 Jahren. Walter Vöge starb im Alter von 80 Jahren. Gerda Lutz, geborene Walz, starb im Alter von 87 Jahren. Bernd Feitinger starb im Alter von 77 Jahren. Friederike Rotza, geborene Sitzler, starb im Alter von 84 Jahren. Jürgen Bär starb im Alter von 82 Jahren. Ilse Helber starb im Alter von 96 Jahren. Und Hedwig Rotfuß, geborene Balz, starb im Alter von 90 Jahren. Eine letzte Kerze wollen wir jetzt noch anzünden, ohne Namen, für alle die, die in unserem Umfeld verstorben sind und jetzt aber nicht namentlich genannt werden, weil auch sie bei uns und vor allem bei Gott nicht vergessen sind. Wir haben Hoffnung auf ein Leben in Jesus Christus, in dem auch nach dem Tod alle Schmerzen und alles Leid vorüber sind. Das schreibt Paulus ganz spannend im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Und ein Teil von diesem Kapitel, von diesem Brief, wird René Wolleit uns jetzt vorlesen.
Wir hören die Schriftlesung aus dem 1. Korinther 15, 35 bis 44. Der neue Leib bei der Auferstehung. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja auch nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es vom Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jedem Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist gleiches Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Jesus lebt mit ihm, auch ich, im Gesangbuch 115, 1 bis 2 und die Verse 5 bis 6.
Liebe Schwestern und Brüder, oh, jetzt bin ich plötzlich ganz laut. Was ist eigentlich wirklich sicher im Leben? Es gibt Menschen, die sagen, nichts ist so sicher wie der Tod. Man kann nicht vorausschauen, aber dem Tod, dem kann keiner ausweichen. Der Tod, der ist endgültig, ein Schlussstrich, der jeden irgendwann treffen wird. Für Christen, für uns Menschen, die wir zu Jesus gehören, da ist mindestens so sicher wie der Tod, dass es nach diesem Tod weitergeht. Und eine Bibelstelle, die das deutlich macht, die wir vielleicht gar nicht sofort damit verbinden, aber wir werden entdecken, dass sie da gut dazu passt. Eine Bibelstelle, die das deutlich macht, ist unsere Jahreslosung. Wir kommen schon zum Ende des Jahres. Manche hat sie vielleicht schon gar nicht mehr so im Kopf. Oft ist sie eher im Januar auf dem Schirm. Die Jahreslosung aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Sie ist Teil des Predigttextes, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Ich lese die Verse 35 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von all dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Der Text, den ich vorgelesen habe, ist ein Teil von einem ganz langen Abschnitt im Johannesevangelium von Gesprächen mit Jesus und seinen Zuhörern. Inhaltlich dreht sich das ganze Gespräch rund um dieses Bild vom Brot, vom Lebensbrot. Und es passt deshalb sehr gut, weil kurz davor die Speisung der 5000 erzählt wird. Aber so ein Brot, so sagt Jesus in dem Gespräch, das ist eine vergängliche Speise. Es ist schön, dass er ja an viele Leute was verteilt hat und die sich darüber freuen, aber das ist vergänglich. Ihr braucht aber eine Nahrung, die ewig bleibt, so sagt er es. Und dann weist er auf sich selbst hin. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und dieser Satz, mit dem unser Predigttext beginnt, der wird dann eigentlich in den folgenden Versen entfaltet. Alles bezieht sich so ein bisschen darauf und behandelt das Thema, wer ist dieser Jesus, der das von sich behandelt, was er behauptet, was heißt es, an ihn zu glauben und wie kann ich an ihn glauben und was schenkt er mir, wenn ich an ihn glaube. Laut Jesus gibt es nur eine Sache, die wirklich lebensnotwendig ist. Eine Sache, die wirklich jeder Mensch braucht. Und das ist Jesus selbst. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus ganz betont. Es gibt einen besonderen Hunger im Leben, einen existenziellen Hunger, der sich aber nicht vom materiellen Brot stillen lässt. Der sich von gar nichts Materiellem stillen lässt, sondern von dem einzigen Brot, das Lebenshunger stillt. Die Bibel nutzt dieses Bild vom Hungern oder vom Dürsten immer wieder, um die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott zu beschreiben. Das ist auch an anderer Stelle im Johannesevangelium, zum Beispiel bei der Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Manche kennen vielleicht die Geschichte. Oder auch zum Beispiel in den Psalmen, wo es den Beter lechzt nach Gottes Gemeinschaft wie den Hirsch nach frischem Wasser. Wir Menschen, wir sind Gemeinschaftswesen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen und ganz besonders zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Und wo diese Gemeinschaft fehlt oder wo diese Gemeinschaft zumindest angebrochen, angerissen ist, da spürt man, dass eben irgendwas nicht ganz vollkommen ist. Da entsteht so eine Sehnsucht für uns Menschen, eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht, die sich manchmal gar nicht bestimmen lässt, eine Sehnsucht, die manche Menschen auf eine lange Suche treibt. Ich habe das Buch von David Tockney gelesen, einem jungen Schweizer, der sehr früh, also glaube mit 18, 19 in die Finanzwelt einstieg und wohl sehr talentiert war, sodass er voll Erfolg hatte, mit Anfang 20 sich seinen ersten Porsche kaufte, auf Luxusreisen eingeladen wurde und dort Champagner trinken konnte im fünfstelligen Wert. Ein Reichtum, den ich mir nicht wirklich vorstellen kann, erst recht in so jungem Alter. Und er beschreibt aber, wie er bei all dem Erfolg, bei all dem, was ihm auch immer Gutes dazugesprochen wurde von seinen anderen Finanzweltleuten, da hat er gemerkt, dass ihm irgendwas gefehlt hat. Und bei allem, was er mehr an Erfolg bekommen hat, bei allem, was er dazu bekommen hat, wurde diese Sehnsucht irgendwie eher größer als kleiner. Und er beschreibt, wie ihm irgendwann Jesus begegnet und wie er merkt, dass da diese Sehnsucht gestillt wird und wie es in seinem Leben vieles verändert. Heute ist David Tockney in einem ganz anderen Bereich tätig. Er hat ein Modelabel gegründet, das heißt Love Your Neighbor, liebe deinen Nächsten, und möchte mit diesem Modelabel sozusagen einerseits natürlich Kleidung, schöne Kleidung machen und andererseits was Gutes für diese Welt tun. Sie setzen sich sehr für Menschen in Armut ein. Und ich kann nicht mehr arg viel mehr jetzt zu David Tockney erzählen, aber ich finde, das ist so ein Beispiel und dazu gibt es viele. Vielleicht haben Sie auch schon irgendwelche Geschichten gelesen oder Menschen begegnet, in das irgendwie deutlich wird. Diese Sehnsucht nach mehr. Und diese Sehnsucht, die wird bei Jesus gestillt. Der uns ruft, ihm nachzufolgen, und zwar nicht, weil er von uns irgendwas Besonderes fordern will. Eigentlich ruft er uns nicht in die Nachfolge, weil wir ihm irgendwas zeigen, ihm was beweisen oder ihm irgendwie helfen sollen, sondern er ruft uns in die Nachfolge, weil bei ihm Hilfe ist. Er ruft uns in die Nachfolge, weil er uns Gutes tun will. Er ist das Lebensbrot, das wir alle brauchen. Und im Predigttext wird es dann beschrieben mit dem, wie dass Jesus vom himmlischen Vater gesandt wurde, um uns zu retten. Deswegen ist bei ihm das Leben zu finden. Er und der Vater, sie sind eins und sind im Tun und Wollen gleich. Er tut, er will das, was der Vater will. Und deswegen sieht, wer Jesus sieht, den Vater. Wer ihm begegnet, wer mit ihm in einer Beziehung lebt, begegnet dem Schöpfer, dem, der diese Sehnsucht nach Gemeinschaft in uns reingelegt hat. Wie so oft im Neuen Testament ist Jesus mit diesen Aussagen, mit einem starken Selbstanspruch unterwegs. Und er verbindet diesen Anspruch mit dem Aufruf, kommt zu mir. Entdeckt, dass dieser Anspruch korrekt ist. Entdeckt, dass ich euch das wirklich geben kann. Zu Jesus kommen, das steht natürlich einerseits dafür, in unserem Alltag seine Nähe zu suchen, in Andacht, im Gottesdienst wie heute, in der persönlichen Bibellese, im Gebet, wo auch immer. Aber in diesem Zusammenhang, wo Jesus das sagt, steht es auch noch eigentlich viel allgemeiner für Glaube an Jesus im Großen und Ganzen. Also das Zu-Jesus-Kommen ist eigentlich ein Bild dafür, bildliche Sprache dafür, dass wir an ihn glauben. Das begegnet im Johannesevangelium immer wieder. Und dieses Zu-Jesus-Kommen, das geht nicht automatisch, sondern dieses Zu-Jesus-Kommen, das wird von Gott selbst ausgelöst. Direkt vor unserer Jahreslosung sozusagen wird es beschrieben, dass ja Gott dem Jesus Menschen gibt, das, was er ihm gibt. Derjenige kommt zu ihm. Es braucht Gottes Wirken in unseren Herzen, dass wir uns nicht mehr um uns selber drehen, sondern dass wir merken, ah, da ist dieser Grund, da ist diese Erfüllung für die Sehnsucht. Gott zieht uns, heißt es an anderer Stelle im Johannesevangelium. Und dann können wir zu ihm kommen und entdecken, können wir im Glauben entdecken, dass da ewiges Leben ist. Jesus sagt, wer ihn sieht und wer dann an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und ewiges Leben, das ist für uns oft eine zeitliche Aussage, ein zeitlicher Gedanke. Nach dem Tod, da beginnt dann das Ewige. Und das ist auch eine feste Hoffnung, die Jesus uns gibt. Aber ewiges Leben hat für Jesus auch noch eine andere Bedeutung. Es ist nicht nur eine zeitliche Aussage, sondern eine qualitative Aussage. Also dieses Leben in Gottes Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Und dieses Leben in Gottes Gemeinschaft, das können wir schon jetzt erleben im Glauben. Das heißt, ewiges Leben ist nichts, was uns irgendwann mal begegnet. Das auch. Und da auf nochmal andere Weise, wie wir es vorher in der Schriftlesung gehört haben. Aber es ist was, was auch schon heute für uns Realität sein kann. Dieses qualitativ andere Leben, dieses Leben mit gestillter Sehnsucht, mit gestilltem Hunger. Natürlich ist es in unserer Welt immer stückweise. Wir können Gottes Gemeinschaft erleben, wir können erleben, wie Jesus uns Gutes tut und gleichzeitig merken wir in dieser Welt, wie eben hier schon noch Leid und Trauer und Armut und Schuld und vieles Schlimmes ist. Aber in dem kann uns doch diese Gottesgemeinschaft Mut machen. Für mich ist es ein bisschen vergleichbar mit so einem guten Filmtrailer, der Lust macht, einen Film zu sehen. Dieser Filmtrailer, das ist ja auch schon ein kleiner Film. Und wenn es ein guter Trailer ist, dann ist er sehr unterhaltsam, auch wenn er nur 4 Minuten geht. Also es gibt so manche Trailer für Komödien, die habe ich schon sehr, sehr oft angeschaut, weil ich sie so unglaublich witzig finde. Und sie zeigen, wie witzig dann dieser Film selbst ist. Aber sie sind noch nicht der volle Film. Und so stelle ich mir das ein bisschen, vielleicht kann man das ein bisschen bildlich machen, mit so einem Filmtrailer und einem Kinofilm. Wir erleben jetzt schon einen Teil, Szenen, Ausschnitte von dem, was dann in Zukunft auf uns wartet. Aber es ist jetzt schon Realität, wir erleben es jetzt schon und es ist jetzt schon gut für uns, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Anfangs hatte ich gefragt, was wirklich sicher ist im Leben. Aber woher kann ich jetzt so sicher sagen, dass wir auf diese Ewigkeit in Zukunft auch hoffen können? Kann ich das sicher sagen oder ist nur leicht dahingeredet, Jenseitsvertröstung, eine vage Hoffnung, die letztlich Spekulation ist? Wenn wir den Tod sehen, wenn wir ihn erleben in unserem Umfeld, wie einige von euch im vergangenen Jahr, diesen krassen Einschnitt im Leben, was kann ich da wirklich sagen über das, was kommt? Mancher kommt im Angesicht des Todes auch ins Zweifeln und nicht wenige, die eigentlich fest im Glauben stehen, fragen, reicht's denn im Blick auf den Tod? Gilt mir jetzt wirklich diese Auferstehungshoffnung? Habe ich genug geglaubt? Jesus kennt diese Gedanken und diese Zweifel. Und deswegen betont er quer durchs Johannesevangelium immer wieder und in unserem Predigttext ganz fest, ja, wer zu mir gehört, der wird in Ewigkeit bei Gott sein. Oder wie es später heißt, also einige Kapitel weiter, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und um das zu verdeutlichen, verwendet Jesus verschiedene Bilder, zum Beispiel an dieser Stelle das Bild, das in unserer Jahreslosung ist. Wer zu mir kommt, also wer an mich glaubt, den werde ich gängige Version, die wir hören, nicht abweisen. In der Luther-Version, wie wir sie gerade gehört haben, den werde ich nicht hinauswerfen. Und an der Stelle ist tatsächlich die Luther-Übersetzung näher am griechischen Text als die Einheitsübersetzung, in der die Jahreslosung meistens gelesen wird. Das Wort, das da steht, ist eher ein Hinauswerfen als ein Abweisen. Und ich finde es in dem Fall tatsächlich wichtig, weil es macht einen Unterschied, ob jemand hinausgeworfen wird oder ob er abgewiesen wird. Weil wer hinausgeworfen wird, der war vorher irgendwo drinnen und kommt nicht irgendwo hin. Und wir werden nicht hinausgeworfen. Wenn wir nach dem Tod zu Jesus kommen, dann kommen wir nicht von außen an irgendeine fremde Tür und klopfen da irgendwie an, sondern wir sind da, wo wir im Glauben schon immer dazugehört haben, wo wir im Glauben schon immer Teil davon waren, in dieser Gemeinschaft mit Gott und seiner großen Familie, in der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Wir sind schon drinnen, wir sind schon Teil davon. Und deswegen können wir sowieso nicht abgewiesen werden. Und Jesus sagt zu, ich werde euch auch nicht hinauswerfen. Ihr seid Teil, weil ihr zu mir gehört, weil ihr an mich glaubt. Und für euch stehe ich ein. Ich werde euch nicht verlieren. Das ist der Auftrag des Vaters an mich. Und auch der Tod, der noch so ein starker Einschnitt im Leben ist, der wie eine unbeherrschbare Macht scheint, die für uns sicher ist, dass sie irgendwann auf uns zukommt, auch diese Macht kann uns nicht aus Jesu Händen reißen. Jesus möchte uns mit diesen Worten, mit diesem Bild vom Nicht hinauswerfen, weil wir schon Teil von sind, möchte er uns Sicherheit geben. Auch wenn wir immer wieder Fragen haben, auch wenn wir an ihm zweifeln, auch wenn wir in unserem Tun versagen. Er möchte uns Sicherheit geben, dass wir sicher sein können, dass da Gutes auf uns wartet. Und er hat sich dabei nicht nur auf seine Worte beschränkt, sondern er hat in seinem Tod und in seiner Auferstehung ganz praktisch die Grundlage für unsere Hoffnung geschaffen. Ja, er hat uns damit Heilsgewissheit, Sicherheit geschaffen. Es sind nicht nur leere Worte von Jesus, sondern für ihn waren sie ganz existenzielle Worte, die er mit seinem Leben selbst bezahlt hat. Wer zu Jesus gehört, der erfährt in ihm Vergebung der Schuld und ewiges Leben. Und das erfahren wir, Vergebung und ewiges Leben, auf diese bestimmte Weise schon heute im Hier und Jetzt. Und dann irgendwann in Vollkommenheit, wenn Jesus wiedergekommen ist oder nach unserem Tod. Was im Leben ist wirklich sicher? Ja, es stimmt, es ist ziemlich sicher, dass wir sterben werden. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Er hat gezeigt, dass er stärker ist als der Tod. Und damit ist meiner Meinung nach die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod noch sicherer als das, dass uns der Tod begegnen wird. Das kann ich nicht beweisen, aber das wird uns allen von Gott versprochen. Und im Glauben, da können wir es schon jetzt erfahren, stückweise. Und das wünsche ich euch, dass das euch trägt an diesem Tag und in der kommenden Woche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir haben Grund, Gott zu vertrauen, und das singt uns jetzt auch der Chor nochmal zu mit dem Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten«. Wir beten gemeinsam und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, unser Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du uns mit Liebe geschaffen hast und unsere Gemeinschaft suchst. Und ich danke dir, dass wir in dieser Gemeinschaft mit dir leben dürfen, weil du, Jesus, es uns möglich gemacht hast, weil du den Weg für uns frei gemacht hast und uns unsere Schuld vergibst, uns alles abnimmst, was uns von dir trennt. Danke, dass du uns unsere Sehnsucht stillst. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das in unserem Alltag in nächster Zeit immer wieder erleben, dass du Frieden schenkst, dass du das, was uns unruhig macht, beruhigst. Ich bitte dich, dass wir aus dieser Beziehung zu dir leben können und dass es unser Leben trägt bei all dem, was uns im Alltag herausfordert. Und dass du die Hoffnung, die wir in dir haben, in unseren Herzen stärkst, dass wir mutig und zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Herr, danke, dass wir in dieser Hoffnung auch von lieben Menschen Abschied nehmen konnten. Der Abschied, der ist schwer, aber du hilfst uns in diesem Abschied, weil wir auf deine Liebe vertrauen können. Und ich möchte dich für all die Angehörigen bitten, denen ein lieber Mensch fehlt, dass du gerade da im Alltag, wo das immer wieder hochkommt, Nähe gibst, dass du Trost gibst, dass du Zuversicht schenkst. Herr, und du siehst die Menschen in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, die auf andere Weise Sorgen und Lasten mit sich tragen, die krank sind, die einsam sind, die unter Armut leiden oder unter Streit. Bitte zeig dich ihnen, bitte gib ihnen, was sie brauchen und zeig du uns, wie auch wir für sie da sein können. Herr, ich bitte dich um Frieden in dieser Welt bei all dem, was an Gewalt und Krieg quer über die Erde tobt. Bitte bewahre die, die dort in Angst leben und in Gefahr sind. Und lass die Waffen bald schweigen. Stärk du die, die nach friedlichen Lösungen für Konflikte suchen. Gib du den Politikern und Verantwortungsträgern Weisheit. Herr, und alles, was uns sonst bewegt, aber noch ungesagt geblieben ist, das legen wir in das Gebet, das du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch das Wochenlied unter der Nummer 526, Jesus, meine Zuversicht. Wir singen die Verse 1, 2 und 7. Thank you. Ich möchte zuerst Ihnen allen, euch allen, einen guten Ewigkeitssonntag wünschen bei all dem, was ihr heute vorhabt und denkt und besonders bei dem, wo der Tag durch Gedenken und bestimmt auch durch Trauer geprägt ist. Alle, die Angehörige haben, für die wir heute eine Kerze angezündet haben, dürfen diese Kerzen gern auch mit nach Hause nehmen. Die Kerzen sind mit Namen beschriftet. Und dann möchte ich herzlich Danke sagen an alle, die beteiligt waren an dem Gottesdienst, natürlich dem Kirchenchor und Herrn Spirka, der den Chor geleitet hat und die anderen Lieder so schön begleitet hat, aber auch allen anderen, die sonst im Vordergrund und im Hintergrund immer mitwirken. Vielen Dank euch allen, dass ihr diesen Gottesdienst mitgestaltet und mit lebendig gemacht habt. Das Opfer für diesen Gottesdienst heute oder an diesem Gottesdienst heute, das sammeln wir für unsere eigene Gemeinde. Vielen Dank für alles, was ihr da in den Kästchen da lasst. Letzte Woche haben wir auch schon für die eigene Gemeinde gesammelt. Da kamen am Sonntag 303 Euro zusammen. Und am Buß- und Bettag, da haben wir für den Arbeitskreis Hilfe für Schwangere gesammelt. Da kamen 401 Euro zusammen. Vielen Dank an alle, die da schon irgendwas gegeben haben. Und dann möchte ich herzlich einladen zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, zum ersten Advent. Wir feiern dort einen Familiengottesdienst hier in Heiterbach. Es wird also keine extra Kinderkirche sein. Die Konfitreikinder sind nochmal besonders eingeladen und bekommen ihre Urkunden. Und wir werden in dem Gottesdienst auch das Abendmahl feiern. 9.45 Uhr hier in der Laurentiuskirche, wie jeden Sonntag, aber ein bisschen besonderer Gottesdienst. Genau, herzliche Einladung dazu und sonst herzliche Einladung um 11 Uhr nach Thalheim. Auch da, ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber wir haben ausgemacht, auch da werden wir Abendmahl feiern, richtig? Mesner nickt. Also genau, auch da mit Feier des Abendmahls, herzliche Einladung. Genau. Heute Mittag ist um 14 Uhr, wie es, ich habe mir sagen lassen, schon quasi bekannt ist und fast Tradition ist, Kaffee im Pregitzer Haus, herzliche Einladung, da einfach dazu zu kommen und Gemeinschaft zu genießen. Es gibt auch Kuchen, nicht nur Kaffee und vielleicht gibt es sogar einen Tee für Leute, die keinen Kaffee mögen. Das weiß ich nicht, will keine leeren Versprechungen machen, aber vermutlich. Herzliche Einladung dazu. Genau, und dann möchte ich noch abkündigen, dass am Donnerstag, 24.11., der Thalheimer Kirchengemeinderat sich trifft zur öffentlichen Sitzung. Genau, um 19.30 Uhr. Heute kann man noch Christstollen bestellen. Die Aktion dürfte euch inzwischen bekannt sein. Aller Erlös geht der Arche Noah dabei zugute. Und es gibt auch noch eine Liste für die Bestellung von den christlichen Kalendern in verschiedenen Sprachen. Auch da könnt ihr gerne teilnehmen. Und wir planen in Heiterbach ein Adventssingen am dritten Advent dieses Jahr. Sonst war es, glaube ich, am ersten Advent. Wir wollen ältere Menschen, vor allem Menschen, die nicht so gut aus dem Haus kommen, eine Gehbehinderung oder Ähnliches haben, wollen wir fröhliche Adventslieder zusingen und brauchen dafür Mitsänger. Also herzliche Einladung, sich dafür im Pfarramt zu melden. Oder wenn ihr jemand wisst, der oder ihr selber Besuch wünscht, dann meldet euch ebenso gerne im Pfarramt. Genau. Oder bei Thomas Scheu, der weiß da auch Bescheid. Genau. Dann haben wir, glaube ich, alles durch und alle weiteren Dinge wie immer im Amtsblatt und auf der Homepage. Ich möchte euch jetzt für diesen auch besonderen Sonntag und für die neue Woche Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.